Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wie wir schon heute Morgen in der Andacht vor der Gebetsstunde gehört haben, etwas von dem Glauben Abrahams, so wollen wir uns auch heute Morgen hier in dem Predigtext damit beschäftigen. Und das 11. Kapitel des Hebräerbrief, in dem dieser Text steht, stellt uns eine lange Reihe von Männern und Frauen des Alten Testaments vor, die uns aufzeigen, was Glauben heißt. Und aus dieser langen Reihe wollen wir uns heute keinen geringer nochmal vornehmen als Abraham. Er ist nach der Schrift der Vater aller Gläubigen. Der Apostel Paulus sagt dazu im Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 9, so war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Bibel hat es vorausgesagt, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Und darum verkündigt sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Soweit der Apostel Paulus dazu. Die Schrift stellt mit diesen Worten den Glauben Abrahams dar, unter der wir vor Gott gerechtfertigt und zugleich auch Abrahams Kinder und damit auch zu Gottes Volk gehören. Und deshalb ist es für unser Leben im Glauben nützlich, dass auch wir uns mit dem Glauben dieses Mannes wieder beschäftigen und uns vergewissern, dass wir in demselben Glauben stehen, in dem damals auch Abraham stand. Nämlich, dass wir auf die zukünftige Welt vorausblicken und unser gegenwärtiges Leben als eine Art Pilgerschaft sehen sollen. Ist eine Forderung, die durch das Beispiel von Abraham gestützt wird. Dieser große Patriarch lebte als Fremdling in dem ihm verheißenen Land. Und so werden auch wir zu Erben werden, wenn wir wie Abraham auf die Stadt, die einen festen Grund hat, warten. Nämlich ein Hinweis ist das auf das himmlische und ewige Jerusalem, wie es in Offenbarungen heißt. Und heute in unserem Text wollen wir betrachten einige Punkte, nämlich den Auszug Abrahams, seine Unwissenheit, wohin es ging, seine Stellung als Gast im fremden Land, sein Warten und schließlich, was der Text für uns bedeutet heute. Betrachten wir zuerst den Auszug Abrahams. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und so lautet die erste Aussage in unserem Text heute Morgen. Man kann den Befehlscharakter hier der Aufforderung Gottes an dieser Stelle hervorheben und Abrahams Auszug als eine Tat des Gehorsams verstehen. Doch es war nicht der Befehl an sich, der Abraham motivierte, sein Vaterland und seine Verwandtschaft zu verlassen, sondern die Verheißungen Gottes. Denn ausdrücklich heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Und für den Glauben Abrahams war es eine selige Sache, sich der göttlichen Führung in blindem Gehorsam anzuvertrauen. Solch ein Glaube ist zuversichtlich, wenn er auch tausend Dinge nicht weiß und sehen kann, ohne die ein Ungläubiger meint, nicht auskommen zu können. Ihr Lieben, erinnern wir uns doch zurück, wie es damals war, als wir als Gemeinde in dem Jahr 2007 in die Selbstständigkeit gingen. Auch das war ein Weg des Glaubens. Wir wussten nicht, was uns erwartete. Und manch einer hatte Zweifel, wie wir als eine selbstständige Gemeinde existieren können. Doch wir alle wissen, da half der Herr uns, neue Räumlichkeiten zu finden, und wir hatten auch immer genug Mittel von ihm zur Verfügung, um alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Und sicher war es dabei nicht immer leicht. Und es gab genug Prüfungen und Anfechtungen auf diesem Weg. Bis hin, dass uns der Herr hier diese schönen neuen Räume schenkte. Und wer ein wenig rechnet, wird feststellen, dass wir jetzt im 9. Jahr der Selbstständigkeit sind. Für mich persönlich ist das immer noch ein kleines Wunder, wenn ich überlege, wo die vergangenen Jahre auch alle geblieben sind. Doch wir gingen im Glauben. Und von daher stellt sich jetzt nun für uns die Frage, an was glaubte Abraham denn? Natürlich glaubte er den Verheißungen Gottes. Führen wir sie uns doch einmal vor Augen. Dazu lesen wir im 1. Mosebuch, Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich machen zum großen Volk und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wunderbare Verheißung hier an Abraham. Und das, was Abraham eben wirklich motivierte, auszuwandern, waren die Verheißungen Gottes. Ihnen glaubte er, und ihretwegen verließ er seine Heimatstadt Ur in Chaldea und wurde zu einem Nomaden im Land der Kanaiter. Gott nahm ihn damit aus dem Strom der Völker heraus und sonderte damit auch seine Nachkommenschaft ab, um mit dieser eine eigene Geschichte zu gründen, die Geschichte seines Volkes. Und er schuf damit den Raum, in dem sich Gott offenbaren wollte. Den Raum auch, in dem der Messias zur Welt kommen sollte, durch den alle Welt, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollten. Wesentlich ist dabei, dass wir dem Wort Gottes glauben. Denn kann es manchmal notwendig sein, auch eine gottlose Umgebung zu verlassen. Israel verließ Ägypten. Die Jerusalemer Christengemeinde flüchtete wenige Jahre vor der Zerstörung Jerusalems ins Ostjordanland. Die Pilgerväter verließen England und Europa. Die Hugenotten verließen Frankreich. Und die Altlutheraner Preußen. Nur um einige Beispiele zu nennen. Wir sehen also aus der Geschichte, dass Gemeinden und christliche Staaten so weit verfallen können, dass für die, die im rechten Glauben stehen und rechtmäßige Gemeinde haben wollen, kein Platz mehr ist. Umso mehr wollen wir den Herrn auch danken, dass wir hier uns noch frei versammeln dürfen. Wir wissen nicht, was dieses Jahr noch kommen wird oder in den nächsten Jahren. Nur wenn ich die letzten 16 Tage dieses Jahres zurückschaue, ist schon einiges, vieles Böses wieder mehr passiert. Es wird also nicht besser werden, wie es manche meinen. Oder gar, sie meinen, man müsse jetzt schon das Reich Christi aufbauen. Diese Lehrmeinung gibt es durchaus. Es kann auch sein, dass ein christliches Werk sich so weit von Gottes Wort entfernt, dass dort auch eine Trennung notwendig ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir weglaufen, sobald es uns reicht. Wir dürfen aus der Trennung kein Gesetz machen, aber im gegebenen Fall kann die Trennung vom bisherigen das Recht Richtige sein. Dann nämlich, wenn es offensichtlich ist, dass keine Gemeinschaft mehr unter dem Wort Gottes besteht, dann sollte man sich von Ungläubigen, falschen Brüdern oder unnützer Gesellschaft trennen, um frei zu sein für den Glauben und alles, was sich aus dem Glauben ergibt. Und das auch nur dann, wenn es uns der Herr klar aufzeigt, dann sollen wir gehen, unseren Platz verlassen und er wird uns einen neuen anweisen. Aber wir sollten es meiden, aus eigenen Stücken diese Dinge zu entscheiden. Und von daher können wir festhalten, es ist manchmal wirklich besser, die Isolation zu ertragen und keinen Menschen zu haben, die einem Beifall klatschen, wenn man das Evangelium Leid verkündigt, wo es dem Menschen immer nur gut geht, keine Sorgen, keine Probleme, keine Krankheit. Nein, wenn man nur den wirklichen Glaubensweg geht nach der Heiligen Schrift. Und wir wollen uns merken, der Glaube verbindet einen zuerst mit Gott und nicht mit den Menschen. Das Zweite, was den Glauben Abrahams kennzeichnete, war die Unkenntnis mit Blick auf das Ziel seines Weges. Und da heißt es in Vers 8, und wusste nicht, wo er hinkäme. Nun, wenn wir heute eine Reise machen, dann informieren wir uns in der Regel sehr genau über das Reiseziel. Wir suchen im Internet, buchen uns Hotels, Ferienwohnungen, drucken uns Straßenkarten aus oder benutzen unseren Navigator. Und da erkennen wir dann die Bilder von Sehenswürdigkeiten und auch wie das Ziel unserer Reise ausschaut. Denn wir wollen grundsätzlich wissen von unserer Natur her, was uns am Ziel erwartet, damit wir uns darauf einstellen können. Anders war es jedoch noch im 19. Jahrhundert. Da gab es Forscher, die in unbekannte Gebiete vordrangen. Missionare, die in unbekannte Länder reisten. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Aber wie wir uns heute vorstellen können, sind solche Leute selten geworden. Nicht zuletzt auch deswegen, weil heute die ganze Welt erforscht ist und es keinen, wie man so schön sagt, weißen Flecken auf den Landkarten mehr gibt. Es verhält sich aber völlig anders, wenn Gott einen Menschen unter seiner Führung nimmt. Er gibt uns die Verheißung, die wir in der Schrift lesen können und sagt uns damit, vertrau mir, ich werde dich ans Ziel bringen. Und dabei kann das Ziel unseres Lebens für jeden Einzelnen von uns in der Nachfolge Jesu wohlbemerkt in irdischer Hinsicht außerordentlich verschieden sein. Den einen führt er zu großem Einfluss, den anderen vielleicht in das Gefängnis eines Staates, wo er sein Leben als Unbekannter eines Tages beendet. Einem anderen gibt er im Überfluss, den anderen wiederum lässt er Mangel leiden. Nun, was will ich damit aussagen? Wir können unsere Lebensziele nicht einfach aussuchen, wie es der ungläubige Mensch tut. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir nicht wissen können, was die Zukunft bringt, sodass unser Leben dadurch nicht wirklich planbar ist. Es hängt allein damit zusammen, dass der Glaube von uns keine innerweltlichen Ziele hat, sodass wir wüssten, dies und das will ich erreichen und in vielen Jahren bin ich so und so weit. Das eigentliche Ziel von uns, das Gott uns im Glauben gesteckt hat, ist ein ganz anderes. Nämlich, es ist die Seligkeit in der neuen Schöpfung. Und wir können uns nicht vorstellen, wie es da sein wird. Wir wissen aber, wohin wir kommen, wenn wir wie Abraham den Verheißungen Gottes glauben. Greifen wir noch einmal das Beispiel von eben auf, wo wir von der Reiseplanung gehört haben. Wenn wir unseren Zielort erreicht haben, dann werden wir ja in aller Regel als Gast willkommen geheißen und gegebenenfalls auch verwöhnt. Oder wenn uns Geschwister oder unsere Verwandten einladen, so sind wir als Gäste willkommen, denn unser Gastgeber nimmt uns gerne auf und wird uns alle Annehmlichkeiten, von denen er meint, dass wir sie schätzen, gewähren. Und bei solchen Menschen sind wir gerne und da fühlen wir uns wohl. Aber manchmal sind wir auch von Menschen eingeladen, die uns gar nicht gefallen. Wir finden den Besuch dort als belastend, die Begegnungen sind langweilig, die Gespräche mit den Leuten entwickeln sich nur schwierig und wenn, dann nur über alle weltlichen Dinge, vielleicht sogar über böse Dinge. Und alles zusammen führt das dahin, dass wir die Stunden zählen, bis wir wieder nach Hause fahren können. Aber ist das dann wirklich unser Zuhause? Wir merken, dass wir ganz einfach das Bedürfnis haben, uns zu Hause zu fühlen. Abraham dagegen war nach dem Ruf Gottes für den Rest seines Lebens Gast im Land der Kanaaniter. Und das waren immerhin 100 Jahre. Er konnte nirgendwo sagen, hier bin ich zu Hause. Wir lesen in Vers 9 unseres Textes, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Damit sagt die Schrift nichts anderes aus, dass Abraham in dem neuen Land keine wirkliche Heimat fand. Er wusste, das ist zwar das Land, das Gott mein Nachkommen geben wird, aber er selber hatte nichts davon, denn er lebte als Nomade in Zelten. Ja, nicht mal eine feste Siedlung baute er oder einen Hof mit festen Mauern, sozusagen als Wohnort für seine Großfamilie, seine Knechte und Mägde und dann mit Ställen und Scheunen, um alldacht sein Vieh zu versorgen. Sicherlich müssen wir auf dieser Welt auch ein Zuhause haben, und Gott sei Dank sind wir nicht auf der Flucht und leben noch in stabilen politischen Verhältnissen, die es uns erlauben, auch eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass wir in unseren Wohnungen und Häusern nur für eine begrenzte Zeit zu Hause sind oder wohnen. Der Tod zwingt uns irgendwann zum Auszug. Und diese Einsicht führt uns dahin oder sollte uns dahin führen, das Leben hier nur als einen vorläufigen Aufenthaltsort anzusehen. Ihr Lieben, ist es denn nicht eher so, dass wir Fremdlinge auf dieser Welt sind und unser wahres Zuhause im Himmel beim Herrn ist, worauf wir eine lebendige Hoffnung haben? Das Leben hier auf Erden ist nicht unser Ziel, sondern alleine nur der Weg. Und das ist die Sicht der Bibel im Blick auf die Existenz von uns. Leider muss man auch erwähnen, dass diese Sicht bei so manchem Gotteskind leider verloren gegangen ist. Sie denken so diesseits bezogen und erwarten, dass Gott ihnen das Leben doch hier bitte in allem gelingen lasse, dass es einem wohl gehe. So sind sie mit dem Irdischen beschäftigt und spannen Gott vor dem Karren ihrer irdischen Wünsche, dass sie ganz vergessen haben, dass sie es hier nur mit dem Vorläufigen zu tun haben. Natürlich sollen wir Gott auch darum bitten, uns das tägliche Brot zu geben, ohne Frage. Aber solche sind eben nicht besser als die Ungläubigen, wenn sie nur die Erfüllung ihrer irdischen Wünsche erwarten. Gott hat für unser Leben und für den Glauben ein größeres Ziel gesteckt als die Sicherung unserer irdischen Existenz. Und das meint auch der Autor des Hebräerbriefes, wenn er unmittelbar nach unserem Predigtext in den Versen 13 bis 16 sagt: Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Abraham hatte auf dieser Welt keine Heimat gefunden. Jahrzehntelang lebte er im Land der Verheißungen, aber es war nicht sein Land. Aber wollte er wirklich nur eine dauerhafte Stätte hier in dieser Welt? Nein, muss die Antwort lauten. Sein Leben war auf ein höheres Ziel ausgerichtet. Ein Land, das besser ist als das irdische, und eine Stadt, die beständiger ist als unsere irdischen Wohnorte. Und damit war klar, wie es in Vers 10 heißt, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dieses Warten auf die Übersiedlung in die künftige Stadt Gottes kennzeichnete auch Abrahams Glauben mit. Und darin gleichen wir Abraham mehr als bei allen anderen Punkten. Von diesem Warten spricht auch das Neue Testament. Zunächst bescheinigt uns der Hebräerbrief, dass wir durch den Glauben an Christus bereits dort angekommen sind. Dazu heißt es in Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu den Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Nun stellt sich die Frage, wieso sind wir vielleicht da schon angekommen, den einen oder anderen? Nun, wir sind deswegen schon dort angekommen, weil Christus unser Stellvertreter ist, der uns dort vor Gott vertritt. Der Apostel Paulus sagt dazu im Epheserbrief Kapitel 2, er hat uns mit Christus auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Dieses Vorrecht hatte Abraham noch nicht. Doch sollte jeder wissen dabei, wir sind noch nicht wirklich da, also sprich leiblich oder persönlich. Und deswegen hören wir auch weiter, was der Apostel Paulus zu den Philippern schreibt in Kapitel 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir auf unserer Erlösung des Leibes warten. Diese aber besteht in der Auferstehung Jesu, und sie hat aber erst ihren Platz nach dem Tod oder bei der Entrückung, wenn unser Herr wiederkommt. Deswegen können wir schon jetzt von unserem Bürgerrecht im Himmel sprechen, das wir fest haben. Abraham dagegen sah die Stadt, die endgültige Bleibe im Himmel, nur von Ferne. Wir haben alle gleichsam diese Verheißung, die uns Christus erkennen lehrt und uns auf diese künftige Wirklichkeit ausrichtet. Nun, diese Zeit des Wartens nun, wie es vielleicht der ein oder andere denken mag, heißt aber nicht, dass wir die Zeit vergeuden sollen, die wir noch haben auf dieser gefallenen Welt. Dieses Warten bedeutet nicht, dass wir gar nichts tun sollen und nur so in den Tag hineinleben oder unserem Beruf nur nachgehen und dann sonntags vielleicht einmal treffen im Gottesdienst. Nein, wir dürfen in der uns geschenkten Zeit doch dem Herrn dienen. Und der Inhalt und der Zeitraum dieses Dienen wird alleine von ihm festgelegt. Und somit sollte auch ein jeder seine Gaben nutzen, die Gott ihm gegeben hat in seiner Gnade. Und bei alledem, was in dieser Welt an bösen Dingen passiert, und da haben wir ja wirklich schon wieder genug gehört in dem neuen Jahr, haben wir die wunderbare Perspektive, die formuliert der Apostel Paulus so schön im Titusbrief Kapitel 2, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Dabei müssen wir aber noch auf etwas aufpassen. Wir sollten uns nämlich nicht den Gedanken hingeben, wir wären in unserem Wesen göttlich und gut. Vergessen wir nicht, dass wir trotz unserer Gotteskindschaft alle Sünder und vergängliche Menschen sind. Aber Gott in seiner Gnade nimmt uns auch in Zucht. Und das heißt nichts anderes, dass sie uns dahin führt, gegenüber der Sünde auf Distanz zu gehen, ihr das Recht zu versagen, über uns zu regieren. Denn wir tragen die Sünde immer noch in uns. Aber sie muss in Schach gehalten werden, damit wir mehr und mehr in unserem Glaubens- und Heiligungsleben wachsen, um dann in der ewigen Herrlichkeit beim Herrn vollendet zu werden. Und noch, ihr Lieben, leben wir in der sogenannten Gnadenzeit. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir die Aufgabe haben, das Evangelium den ungläubigen Menschen zu verkündigen, damit sie noch zur Sündenerkenntnis kommen und Buße tun. Kommen wir zum Schluss, wo sich uns die Frage stellt, was lernen wir von Abraham? Abrahams Bedeutung liegt in seiner Erwählung durch den Herrn zum Stammvater Israels, des Gottesvolkes unter den Völkern. Auf diese Erwählung antwortete er durch Gehorsam und Glauben und wurde damit zum Vorbild aller Glaubenden. Und dabei wurde er in ungewöhnlicher Weise auf die Probe gestellt und wurde so zum Freund Gottes und zum Vater derer, die ihm glauben, gehorsam sind. Aber wie wir wissen, kannte Abraham das Gesetz noch nicht. Und Paulus sieht darum in Abrahams Berufung und Glaube den Beleg für die Heilsverkündigung an die Heiden, das heißt an die Nationen. Denn im Glauben allein liegt die Gerechtigkeit vor Gott als das Existenzrecht des an Gott glaubenden Sünders, so wie der Apostel Paulus in Römer 4 es beschreibt. Nun, unser Herr Jesus Christus sagte von Abraham Folgendes in Johannes 8. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Das ist interessant, ne? Abraham sah auf Christus, und das 2000 Jahre vor Christus und ohne, dass er den Namen Jesu kannte. Aber er wusste, dass er in diesem Nachkommen gesegnet sein würde, also unter der Gnade Gottes stehen würde. Indem er den Verheißungen Gottes vertraute, sah er auf ihn. Und ihr Lieben, genauso muss es uns ergehen, wie es der Apostel Paulus im Galaterbrief schreibt. Wir wachten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir haben das Erbe, die Gerechtigkeit und das ewige Leben noch nicht im Sinne eines sichtbaren Besitzes. Aber wir erkennen Christus und glauben an ihn. Und wenn wir das tun, dann aber gilt, was auch Paulus sagt zu uns, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Und auch wir warten, so wie Abraham, auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und unser Leben als Christ ist die Reise dorthin. Und darum wollen auch wir uns freuen an den Verheißungen, die Gott macht, unabhängig von dem, was wir erleben oder nicht erleben, oder was uns aufgeladen wird und nicht aufgeladen wird. Denn in allem dürfen wir wissen, die Verheißungen Gottes sind ein Ja und Amen. Luther sagt dazu in einem Zitat: Eben das ist die Herrlichkeit des Glaubens. Nicht wissen, wohin du gehst, was du tust, was du leidest. Alles, Gefühl und Verstand, können und wollen gefangen geben und der bloßen Stimme Gottes folgen, also mehr sich führen und treiben lassen, denn selber treiben. Und so mag sichtbar sein, dass Abraham mit diesem Glaubensgehorsam das höchste Vorbild eines evangelischen Lebens gegeben hat, da er alles hinter sich gelassen hat, allein dem Herrn gefolgt ist, das Wort Gottes allem vorgezogen hat und es geliebt hat und freiwillig ein Fremdling und jede Stunde in Gefahren auf Leben und Tod unterworfen war. Merken wir uns, wer im Glauben die Verheißung Gottes besitzt, der kann ohne Hochmut ausrufen, wie es der Psalmist in Psalm 119 tat, in den Versen 99 und 100. Dort sagte er: Ich bin gelehrter als meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind meine Rede. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Amen.